weil ich denke mal, jeder hat irgendwann den Punkt, wo er mal eine bisschen größere Verletzung oder irgendwelche Probleme bekommt. Und bis dahin läuft alles ganz einfach und man, es ist auch alles ganz selbstverständlich, dass es gefühlt nur bergauf geht, dass man sich immer steigert, dass man jedes Jahr Bestleistungen schafft. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, dann ist das eben nicht mehr so selbstverständlich und dann wird es schwierig, da muss man auch mit dem Kopf erstmal mit klarkommen. Und dann eben manchmal auch neue Wege finden, um sich weiter zu verbessern.
Leute, die Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 sind Geschichte, aber sie hallen immer noch nach. So viele Momente, Erinnerungen und Geschichten, die für immer bleiben werden. Einige davon wollen wir jetzt nochmal im Team Deutschland Podcast nachbesprechen und vertiefen. Und heute ist niemand geringerer als Georg Fleischhauer am Start. Ich lehne mich jetzt, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, Georg hat eine der besondersten Spitzensportkarrieren hingelegt, die man sich vorstellen kann. Wirklich bemerkenswert. Gegipfelt ist das Ganze jetzt bei seiner Olympiapremiere mit 37 Jahren und 2 Goldmedaillen als Anschieber im Bob von Hansi Lochner. Und dabei versucht Georg schon seit 2012 zu Olympischen Spielen zu kommen, damals auch als Leichtathlet. Ein super inspirierender Podcast über Motivation, Ehrgeiz und ja, halt dieses nie aufgeben. Und das kann niemand besser erzählen als Georg Fleischhauer. Ich bin wirklich sehr happy. Mein Name ist Paul Burber. Ich bin euer Host im Team Deutschland Podcast. Der wird wie immer präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Und jetzt viel Spaß. Los geht's. Kannst du deine Geschichte eigentlich noch selber hören?
Ja, es geht schon noch. Klar, man erzählt es oft auch das Gleiche, aber das macht mich auch aus und macht auch irgendwie Spaß, weil vielen Leuten ist halt vieles gar nicht so bewusst und manche, die einen schon länger begleiten, auch über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte, die können halt manche Sachen immer noch mal ganz anders einschätzen, dadurch, dass sie eben diesen Weg kennen. Und deswegen erzähle ich das auch ganz gerne.
Du hast gestern Abend ein Posting gemacht und hast geschrieben, so, es ist jetzt 2 Wochen her und so langsam sackt es und es wird auch noch ein bisschen dauern, aber so langsam kommt es an. Hilft das, viele darüber erzählen eigentlich ein bisschen, das auch zu verarbeiten? Oder würdest du sagen, lieber, du musst jetzt bald mal einen Cut machen und mal abschalten und deine eigene Zeit dir nehmen?
Ich glaube, so teils. Manchmal denke ich mir, ich habe gar nicht die Zeit, mal ist wirklich zur Ruhe zu kommen, zu Hause mal über ein paar Sachen nachzudenken und das so sacken zu lassen, weil man halt, ich meine, ich arbeite jetzt wieder parallel normal und habe natürlich daneben auch viele Termine. Okay, jetzt habe ich dafür kein Training noch aktuell und trainingsfrei, da ist ein bisschen Zeit frei geworden, aber die wird halt komplett ausgefüllt durch Anfragen und Termine und so weiter, wo man eben auch viel unterwegs ist und viel das Ganze erzählt. Aber ich denke trotzdem, dass das auch hilft. Je öfter man das erzählt und auch wieder irgendwelche Sachen sieht, irgendwie die, weiß nicht, jeweils den letzten Lauf oder so und wie man dann ins Ziel kommt und es ist aber trotzdem immer noch so ein bisschen unwirklich dann jedes Mal und wenn ich die Medaillen mir angucke, dann denke ich auch, jetzt habe ich irgendwie, das ist irgendwie die höchste Medaille, die man so erreichen kann. Jetzt habe ich davon einfach 2 Stück und das ist immer noch ein bisschen unwirklich.
Wie lebt es sich denn als Doppel-Olympiasieger?
Der Moment ist einfach viel zu tun. An sich sehr gut und es ist eben auch einfach befreiend, mal so ohne Kompromisse zufrieden mit sich und seiner Leistung und den Entscheidungen, die man in den letzten Jahren getroffen hat, zu sein. Weil meistens gibt es ja irgendwie ein Aber und dann denkt man sich, naja, aber da hättest du vielleicht noch bei. Also wir sind ja alle so perfektionistisch, wir Sportler eh. Man will ja immer irgendwie das Beste aus sich rausholen und das sich immer weiter verbessern. Aber in dem Moment gab es jetzt einfach nichts, was besser hätte laufen können. Und das ist irgendwie total befreiend, wie gesagt, nach den ganzen Jahren, wo immer irgendwas nicht gepasst hat und wo es dann immer knapp nicht gereicht hat und man sich immer gefragt hat, liegt das daran, hättest du vielleicht das gemacht, wo fehlt's, ne? Und deswegen ist es schon. Es ist einfach toll.
Ich kann mir das ja nur ansatzweise vorstellen. Du warst jahrelang, wenn man es jetzt ganz weit dreht, ne, dann steht immer diese Zahl 2012 im Raum, aber du warst jetzt auch beim Bobsport jahrelang locked in, deine Ziele so zu erreichen. Jetzt hast du sie erreicht. Macht das jetzt alles Sinn? Und wie fühlt sich diese Phase denn an, diese Befreiung? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast?
Boah, wie man sie vorstellt, das ist schwierig. Wie gesagt, das kann ich vielleicht teilweise noch gar nicht so richtig beurteilen, weil ich noch nicht so ganz angekommen bin, weil gerade noch alles sehr turbulent ist. Aber man will das natürlich auch nutzen und die Aufmerksamkeit nutzen und das dann alles auch. Ich meine, genau da wollte ich ja wieder hin, dass man eben die Aufmerksamkeit hat und dass man hier angefragt wird und da angefragt wird und da irgendwie was dazu erzählen soll. Von daher ist das ja alles vollkommen in Ordnung und ich genieße das auch, aber es ist natürlich trotzdem viel zu tun. Und ich denke mal, in so ein paar Wochen, wenn ich auch wieder mehr in meinem normalen Alltag bin, dann, wenn man dann auch wieder irgendwie anfängt zu trainieren und sich vielleicht neue Ziele gesetzt hat, eben mit diesem Rückenwind, ich habe 2x Gold bei den letzten Spielen geholt, dann ist das, glaube ich, nochmal anders, dann genießt man das, dann hat man auch mal die Zeit, das nochmal anders zu genießen vielleicht. Und ja, von daher, wie man sich vorstellt, als wir ins Ziel gekommen sind, habe ich mir das auch oft vorher vorgestellt. Wie ist dann der Moment, wenn wir durchs Ziellinie fahren, wenn ich dann bremse, wenn wir hochfahren Richtung der ganzen Leute, die dann da hoffen, die auf uns warten und feiern, mache ich dann das, mache ich das so. Am Ende ist irgendwie das alles ganz anders gekommen und natürlich, ne, und man hat dann einfach das genossen und sich gefreut und zusammen da gejubelt mit all den Leuten, die extra auch für uns gekommen sind. Also ich glaube, ja, es ist selten so, wie man sich irgendwas vorstellt, aber es ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr schönes Gefühl.
Und es ist auch schön, mal ziellos zu sein. Ich weiß, ein Ziel, das hilft einem immer so. Klares Ziel vor Augen, Horizont, da geht's hin. Aber es ist jetzt gerade schön, mal ohne Ziel.
Ja, das ist schon. Obwohl ich dann noch so bin, dass man sich gleich oder relativ schnell, dass man auch ein Ziel braucht irgendwie im Leben und dass man dann auch relativ schnell dazu kommt, sich neue zu suchen. Und ich meine, das wird jetzt auch die nächsten Wochen passieren. Ich mache ja weiter und dann wird sich halt entscheiden, welches Team es dann geht und mit welcher Perspektive und in welche Richtung das alles gehen soll. Aber ich glaube, es ist auch, also ich muss mich da, glaube ich, auch manchmal ein bisschen zurückhalten, dass man nicht von einem zum nächsten hetzt, sondern dass man wirklich auch mal den Moment genießt und mal kurz locker lässt, weil die letzten Jahre waren eben auch wirklich sehr anstrengend und vor allen Dingen erst das letzte Jahr, weil man natürlich auch den Druck hatte und sich selber gemacht hat, dass man wirklich diese vielleicht einmaligen Chancen, ne, weil es gerade so gut im Team gelaufen ist, nutzt und dann wirklich auch gewinnt und dann nicht irgendwas passiert, irgendwas dazwischen kommt oder man am Ende die Teilnahme doch wieder nicht schafft, weil man eine Verletzung hat oder irgendwas. Also waren so viele Faktoren, die natürlich auch Druck aufgebaut haben und wo man sich selber dachte, okay, du musst ruhig bleiben, dein Ding machen und dann wird das schon gut. Und daher tut es schon gut, jetzt auch mal zacken zu lassen und Ruhe zu machen. Aber ich denke mal, in ein paar Wochen wird es dann relativ schnell der Schalter kommen und dann geht's weiter.
Ich muss zugeben, ich bin ein Riesensportfan und ich bin auch Wintersportfan. Ich habe gefühlt, bist du aber für mich schon ewig dabei. Und dann gab es diesen Moment bei der Einkleidung, und da sagst du dann so, also gefühlt warst du mir auch schon dreimal bei Olympia und hast auch schon 5 Einkleidungen mitgemacht. Aber dann gab es bei der jetzigen Einkleidung in München diesen Moment, wo du sagst, ja, ich bin 37, das ist meine erste Einkleidung, let's go. So, da war ich so, ach krass, Alter, und da ist mir diese ganze Geschichte erst bewusst geworden. Kannst du uns mal mitnehmen, vielleicht Richtung, ja, 2012 steht immer so im Raum, das war, glaube ich, dein erster Anlauf zu Olympischen Spielen, damals in der Leichtathletik. Nimm uns nochmal mit nach damals und vielleicht im 4-Jahres-Zyklus, wie es für dich lief, woran es dann manchmal gescheitert ist.
Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
Also ich hatte eben 2010 oder zur Saison 2010 diese Disziplin nochmal gewechselt vom Kurzhürden, also vom Hürdensprint zu den 400 Meter Hürden. Eben auch relativ spät mit 21, 22. Und also der Unterschied ist ja schon auch ein bisschen was. Also wenn du dann sagst, du gehst auf die 400, ist das schon schwierig, weil das eben super anstrengend ist. Und man muss sich dann schon erstmal da zurechtfinden. Aber dann ist es halt relativ gut gestartet und ich bin direkt ziemlich überraschend für alle, auch für mich, deutscher Meister geworden 2010. Und dann mit dem Rückenwind in die Saison 2011, wo ich dann auch bei der WM zum ersten Mal im Einzel gestartet bin, in Südkorea war es, in Daegu, und da meine immer noch, also bis jetzt Bestzeit gelaufen bin, auch etwas überraschend extrem gesteigert, aber eben einfach auch mitgenommen, diesen Flow und da das genossen, da endlich das geschafft zu haben zu meiner ersten großen internationalen Meisterschaft, wo man halt zwischendurch dann auch gar nicht mehr unbedingt dran geglaubt hätte. Also auch ich selber. Und da ist dann halt zum ersten Mal der Gedanke gekommen, okay, nächstes Jahr ist Olympia und mit der Leistung bin ich dabei und ich kann es wirklich schaffen. Das ist ein realistisches Ziel. Natürlich war das immer irgendwie ein Traum, aber da war es zum ersten Mal realistisch. Und dann gehst du natürlich auch mit entsprechendem Selbstbewusstsein da in die Vorbereitung und willst das alles noch besser machen. Und ja, dann habe ich leider im März 2012 ziemlich Achillessehnenprobleme bekommen und konnte dann auch 6-7 Wochen eigentlich gar nicht so richtig laufen, immer wieder probiert, wieder gemerkt, es geht nicht, es tut einfach zu sehr weh. Alle möglichen Behandlungen versucht und es hat aber alles nicht funktioniert. Und dann hat sich es eben so lange hingezogen, bis ich wieder, und das ist eben die wichtigste Vorbereitungsphase da. Wenn du dann da gar nicht laufen kannst, dann ist das natürlich schlecht. Und dann quasi mit relativ kurzem Anlauf bei den deutschen Meisterschaften auch vielleicht ein bisschen überraschend wieder Gold geholt. Einfach durchgekämpft, damit für die EM qualifiziert, die damals zum ersten Mal im Olympiajahr stattfand vor den Spielen. Bei der EM dann im Finale gewesen, Sechster geworden, auch der erste Deutsche seit Ewigkeiten im internationalen Finale über die 400 Meter Hürden. Aber die Zeit war eben 2 Zehntel zu langsam. Also 2 Zehntel langsamer als die Norm damals und dann war es eben so, nur die Norm hat gezählt. Hast du die Zeit geschafft, bist du dabei, wenn nicht, dann nicht, da war es egal, ob du gerade eine aufsteigende Form hattest, wie bei mir, oder ob du vielleicht auch immer viele internationale Wettkämpfe gelaufen bist und deutscher Meister bist und so weiter. Weil heutzutage ist es ja ein neues System in der Leichtathletik mit dem Ranking seit einigen Jahren, diese Art Weltrangliste. Und ich glaube, wenn es damals schon danach gegangen wäre, wäre ich auch qualifiziert gewesen, weil ich halt immer relativ hochqualitative Wettkämpfe gemacht habe. Und wie gesagt, das war dann ein ziemlicher Dämpfer, das nicht zu schaffen und dazu zu schauen. Und danach ist alles so immer so ein bisschen, also die Achillessehnenprobleme habe ich dann begleitet noch 2 Jahre, in denen es auch nicht so gelaufen ist. EM in Zürich 2014 nicht qualifiziert. Und dann habe ich mir überlegt, Richtung Rio, 2 Jahre vor den Spielen, okay, irgendwie läuft's nicht mehr, ich muss was verändern vielleicht, damit das dann da nochmal klappt. Und dann habe ich einen Trainer gewechselt, bin zum Bundestrainer gewechselt, nach Frankfurt am Main. Er war auch super motiviert, da das Training anzugehen. Und war aber gleichzeitig schwierig, weil war schon ein ordentlicher Bruch. Also ich bin dann weg von Familie, von Freunden, musste mir das Umfeld komplett neu aufbauen, kannte im Prinzip nur die paar Leute aus der Trainingsgruppe, aber an sich hat's mir super gut gefallen und ich war dann sehr zufrieden mit dem Umfeld, mit der Stadt, mit dem Training, mit meiner Wohnung, mit allem so irgendwie. Also es hat mir sehr gut gefallen, aber sportlich hat es leider auch nicht so geklappt. Ich habe es dann in den verschiedenen Jahren irgendwie immer auf dies und das geschoben, weil ich dachte, okay, machst du das nächstes Jahr besser, dann wird's wieder gut. Hat aber irgendwie nicht so funktioniert. So habe ich dann auch 2016 nicht geschafft, war ganz weit weg von der Qualifikation. Hab dann noch bis 18 war Europameisterschaft in Berlin, eine Heim-EM, auch nicht geschafft. Und am Ende war es dann jedes Jahr irgendwie so, dass ich dann gemerkt habe, okay, das hat vom Training einfach nicht funktioniert, weil es immer ähnlich war. Ich war dann immer zu Saisonbeginn platt und irgendwie müde. Und für mich war es zu viel Training, aber das, weiß nicht, haben wir anscheinend nicht so reguliert bekommen. So, von den Umfängen her. Und ich habe dann schon überlegt, gefühlt so 16, 17, 18, jedes Jahr, okay, hörst du jetzt auf oder was machst du? Weil die Förderung ist dann halt auch weg gewesen, nachdem es einige Jahre nicht lief. Ich habe dann auch 2016 angefangen mit meinem Teilzeitjob bei PwC, den ich zum Glück da so gefunden habe. Wo ich dann die Möglichkeit hatte, in Teilzeit eben zu arbeiten und mir das alles selber zu finanzieren, noch weiter Sport zu machen, weil sonst hätte ich halt Vollzeit irgendwo arbeiten müssen und dann, ja, wär's wahrscheinlich sowieso vorbei gewesen. Und dann hätte ich aufhören müssen und könnte das nicht mehr so professionell machen können. Ja, und dann habe ich aber 2018... Also
Man muss sich einmal nochmal, um es nochmal einzuordnen von außen. Also da ist jemand, der 2012 ganz knapp gescheitert ist und ich dieses knappe Scheitern, Verletzungen, das gibt es ja häufiger mal, muss man ja sagen. Und dann, klar, es ist auch schon da eine Motivationsleistung, nochmal 4 Jahre dran zu hängen und das nochmal zu versuchen. Bei dir ist es dann sogar schlechter geworden, sagst du, ne? Ist jetzt nicht dann wieder knapp gewesen oder hast es sogar knapp geschafft, es ist sogar eher schlechter geworden, obwohl du Sachen verändert hast. Dann ist 2018, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, warst du dann auch schon 30. Also,
jetzt geworden, genau, ja.
Ein Alter, wo man dann auch als Leistungssportler dann immer schon mal ans Ende vielleicht denkt.
Ja.
Und dann hast du noch weitergemacht. Das ist schon, also das muss man sich von außen nur mal reinziehen, so finde ich. Das ist schon eine Wahnsinnsleistung an Motivation.
Ja.
Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Erzähl gerne weiter.
Nee, ist schon okay, das ist ja auch so. Ich habe mich dann immer weiter von dem Niveau entfernt, was ich da irgendwie hatte, als ich da einfach frisch reingerutscht bin. Ne? Also selbst im ersten Jahr, als ich die Disziplin gemacht hatte, war ich dann deutlich schneller als in den letzten Jahren, wo ich gefühlt alles auch professioneller gemacht habe und versucht habe, das und das. Ne? Und dann fragst du dich natürlich, warum, wofür, was machst du denn falsch? Und du hinterfragst dich die ganze Zeit und ob das überhaupt noch Sinn macht. Und dieses Gefühl war halt schon, also das hatte ich bestimmt auch teilweise depressive Züge so in meinem Verhalten, weil ich einfach so unzufrieden war mit mir selber und mit allem am Ende dann, weil, wie gesagt, mir hat es da gut gefallen, aber das Einzige, also das, weswegen ich hingekommen bin, der Sport hat dann nicht funktioniert und das hat dann alles runtergezogen und ich konnte es gar nicht so genießen und das habe ich richtig selber gemerkt, dass mich das von der Stimmung allgemein einfach richtig runterzieht. Ja, und dann, wie gesagt, war ich schon fast dran aufzuhören und dann hatte mich noch ein anderer Trainer angerufen oder kontaktiert und hat mich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte bei ihm und ob man da nicht vielleicht nochmal probiert, zusammen eben an diese Leistung anzuknüpfen, an die alten. Und ich dachte so, ja, okay, haben wir uns getroffen, 5-6 Stunden wirklich geredet über Verschiedenstes. Und ich so, okay, das klingt alles sehr gut und da probiere ich das nochmal. Ne? Das motiviert mich irgendwie nochmal, was Neues zu lernen. Und das hat dann haben wir das halt nochmal probiert ein Jahr mit den 400 Meter Hürden. Und dann hat es jetzt auch nicht, also es war ein bisschen besser, aber es hat nicht direkt total gut funktioniert wieder. Dafür war es wahrscheinlich einfach ein bisschen zu spät, aber im gleichen Moment kam dann eben der Anruf aus dem Bobsport, ob ich das nicht vielleicht mal probieren wollte, weil da wurde irgendwie unter den Trainern gesprochen und da war man auf der Suche nach Leuten und hat man halt rumgefragt in der Leichtathletik, wer sich da vielleicht eignen könnte und dann wurde meine Nummer da eben übergeben und dann habe ich den Anruf bekommen, wusste auch gar nicht, wer es ist, war halt der Trainer von Francesco Friedrich und der hat mich dann da quasi zum Bob geholt, als Backup zunächst oder
ne, bevor wir dazu kommen, zu deinen Anfängen als Anschieber, du hast es gerade so nebenbei nochmal gesagt, du hast es auch in ein, zwei Interviews schon mal besprochen, depressive Züge. Gibt es irgendwas, was du jemanden, der in einer ähnlichen Situation ist, raten würdest? Was würde der Georg von heute dem Georg von damals raten? Oder irgendwas, ja, hast du einen Tipp?
Ja, am Ende war es bei mir einmal so, dass ich immer dachte, ich habe das ja mal geschafft, da muss es irgendwie im Körper sein, da muss das doch machbar sein, diese Leistungen zu reproduzieren und nochmal irgendwie hinzubekommen. Aber ich glaube, dafür hätte ich mich in dem Moment auch nochmal mehr damit befassen müssen, wie ich damals eben, als ich den Disziplinwechsel vollzogen habe, wie ich da drauf war, was ich da gemacht habe, was ich nicht gemacht habe, Und dann wäre ich vielleicht auch wieder vom Kopf her eher dahin gekommen, dass man das schafft. Also am Ende, glaube ich, ist es wichtig, natürlich immer zu hinterfragen, ob irgendwas gerade nicht stimmt im Gesamtsystem, ob irgendwas Stress verursacht von außen. Weil das sind ja manchmal auch kleine Sachen, die einen da negativ beeinflussen können. Aber in dem Fall war es halt irgendwie eine große Sache, weil man redet dann über Differenzen von 2-3 Sekunden, ne, die man hatte über die 400 Meter im Vergleich zu vorher. Und das ist halt einfach eine Welt. Das ist dann gefühlt der Unterschied zwischen Profi und Hobbysport. Und das war halt so ernüchternd für mich, ne, weil man ist ja einmal an einem Punkt gewesen und dann denkt man, man bleibt da und ist jetzt irgendwie, kann sich da so, ne, etablieren. Und dann war es aber eigentlich nur so ein kurzer Moment, jetzt im Nachhinein so 2-3 Jahre, wo ich auf diesem Level die Wettkämpfe bestritten habe und denke so, krass, das ist so kurz. Aber in dem Moment auch als junger, also immer noch relativ junger Athlet mit Anfang 20, da denkst du ja, okay, jetzt hast du es geschafft, jetzt kannst du da die nächsten Jahre richtig Gas geben und dann kommt irgendeine Verletzung und wirft dich zurück und dann musst du auf einmal wieder von vorne anfangen. Und denkst so, boah, es kann doch nicht sein. So, ich war doch eigentlich schon an dem Punkt. Und das ist echt. Und ich glaube, da muss jeder junge Athlet, ja, also wird jeder wahrscheinlich immer mal damit zu tun haben. Weil ich denke mal, jeder hat irgendwann den Punkt, wo er mal eine bisschen größere Verletzung oder irgendwelche Probleme bekommt. Und bis dahin läuft alles ganz einfach und es ist auch alles ganz selbstverständlich, dass es gefühlt nur bergauf geht, dass man sich immer steigert, dass man jedes Jahr Bestleistungen schafft. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, dann ist das eben nicht mehr so selbstverständlich und dann wird es schwierig, da muss man auch mit dem Kopf erstmal mit klarkommen und dann eben manchmal auch neue Wege finden, um sich weiter zu verbessern. Und die neuen Wege, die können natürlich auch Risiken bergen, ne? Und dann führen die vielleicht mal nicht zum Ziel, sondern funktionieren eher schlechter als sogar vorher. Da muss man sich wieder überlegen, okay, woran liegt's? Was war früher das, was mir gut getan hat, wodurch sich meine Leistung so entwickeln konnte? Und das ist halt bei jedem individuell schwierig. Ja. Aber das, ja, sind so Sachen, die, also manche Sachen, dann wüsste ich ja auch, wenn ich denke, ich so, aber wenn ich das früher gewusst hätte über mich selber, über meinen Körper, was mir gut tut, was ich brauche, was ich nicht brauche, dann denke ich so, boah, dann hätte alles ganz anders laufen können. Aber das lernt man dann eben erst über die Jahre, ne?
Ich will eigentlich relativ schnell gleich Richtung Cortina gehen, zum Erfolg sozusagen. Diese ganze Anfangszeit im Anschieben, im Bobsport ein bisschen auslassen, aber zwei Fragen habe ich ja trotzdem. Mhm. Einmal, ich weiß, man fängt nicht sofort auf dem Eis an, sprintet los und springt in den Bob rein, aber es sind viele kleine Teilstücke sozusagen, die dann zusammengesetzt werden. Aber weißt du noch, als du das erste Mal ja diesen vollständigen Anschub gemacht hast, reingegangen bist, reingesprungen bist in den Bob und ja, als du es gemacht hast, weißt du noch, wie das war?
Ja, auf jeden Fall. Das war also meine ersten Fahrten, da kann ich mich gut daran erinnern, weil die auch sehr anstrengend für mich waren. Und ich erstmal ein bisschen Angst hatte, dass das immer so ist und mir dann immer schlecht ist und ich Kopfschmerzen habe und so weiter. Aber das hat sich dann zum Glück verflüchtigt. Aber ich weiß auch noch, dass es sich von Anfang an relativ intuitiv natürlich angefühlt hat. Also es gibt ja manche, die machen ihre ersten Fahrten und die laufen dann irgendwie 10 Meter und springen dann sofort rein, so damit ja nicht irgendwas passieren kann. Aber ich habe also dieses Gefühl, das ist vielleicht auch, kommt vielleicht auch vor den Hürden und überhaupt wahrscheinlich von der sportlichen Erfahrung mit Abständen, dass man eben gut einschätzen kann, die Geschwindigkeit von sich selber und was auf einen zukommt und kann man noch schneller, kann man nicht. Deswegen bin ich schon relativ intuitiv relativ weit gelaufen und bin dann irgendwie an dem Punkt eingestiegen, als ich dachte, okay, jetzt passt's, viel schneller kann ich nicht laufen. Und dann war das also gar kein Problem von Anfang an. Sicherlich, wenn ich mir heute die Videos angucke von damals, denke ich so, okay, das sieht halt aus wie so ein richtiger Anfänger, weil es ist eben doch technisch nochmal ein bisschen anders als beim normalen Sprinten. Und wenn man jetzt, also klar, ist eine Voraussetzung ist, schnell sprinten zu können, aber nur weil man schnell laufen kann, heißt das nicht, dass man auch schnell anschieben kann, weil das doch noch ein bisschen anders ist, dann muss man schon noch mal ein bisschen was üben und ein bisschen anders laufen, sage ich mal, weil man halt nicht nur seine eigene Masse beschleunigen muss, sondern auch noch eine andere. Ne? Aber das war von Anfang an echt sehr, weiß nicht, hat sich gut angefühlt. Die Fahrt war allerdings heftig, also da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, die Belastung auch, die Gehkräfte und dass man da auch das Vertrauen hat und auch mal ein bisschen locker lässt. Weil wenn man sich die ganze Minute anspannt und gefühlt Todesangst hat und sich denkt, oh Gott, was passiert hier? Und sich da so verkrampft, dann ist es natürlich total anstrengend. Aber wenn man dann lernt, okay, und wenn man die Strecken kennt und dann weiß, an welchen Stellen man auch mal Luft einmal atmen kann, mal ein bisschen entspannen kann, dann ist das vollkommen okay.
Es ist ja kein untypischer Schritt, im Gegenteil, es ist ein total typischer Schritt von der Leichtathletik in den Bobsport. Machen ganz viele, Alexander Burkhardt auch, auch ausgezeichnetes Beispiel, in beide Richtungen sogar. Aber war es trotzdem so, auch so aufgrund deines Alters vielleicht oder so, dass du irgendwie, hast du es wahrgenommen, wurdest du auch mal belächelt irgendwie? Ach, jetzt versucht das hier noch, ganz verzweifelt.
Ja, ich glaube am Anfang so ein bisschen und also war dann vielleicht so jedenfalls auch im oberen Bereich, also wo ich ja dann noch nicht so viel Kontakt hatte, aber so Weltcup-Bereich. Ich meine, das ist ja auch immer so, da, wenn dann jemand Neues kommt, ist das natürlich auch Konkurrenz, ne, für die Leute, die ihre Stammplätze haben. Und dann ist es natürlich immer so ein bisschen, deswegen war es auch super schwer für mich, da zu etablieren und da endlich mal reinzukommen und auch mal eine Chance zu bekommen im Weltcup-Team. Ja, deswegen habe ich es ja 2022 zum Beispiel noch nicht geschafft zur Olympia. Obwohl das dann vielleicht auch schon ganz gut gelaufen wäre, ne? Aber da war ich halt noch nicht etabliert genug in den großen Teams. Und ich meine, als ich dann bei meinen Nachwuchspiloten, ne, damals Max Illmann, ich glaube in seiner zweiten Bob-Saison oder so, der hat sich natürlich gefreut, dass er gleich jemanden dabei hatte, der irgendwie auch Erfahrung hat allgemein und auch schon ganz gut ist. Und dann haben wir auch direkt erste Erfolge gefeiert und das hat mich auch motiviert. Okay, es scheint ganz gut zu funktionieren und dann im Europacup das erste Rennen gewonnen, also unser beider ersten Europacup, auch gegen Leute, die sonst Weltcup fahren und auch bei WM und Olympia schon dabei waren, also international. Und dann da zum Beispiel zum ersten Mal die Nationalhymne für sich zu hören, das war ja zum Beispiel auch, das war mit 31 dann das erste Mal für mich, ne? Das war auch schon sehr besonders, weil das wollte ich ja in der Leichtathletik immer schaffen, dass man irgendwo mal international ganz oben steht. Und dass dann die Hymne für einen gespielt wird, das wäre halt das Größte gewesen. Ne? Und da hatte ich das dann relativ schnell geschafft, auch wenn es natürlich ein Juniorenwettkampf ist, aber trotzdem, das war irgendwie schon was Besonderes für mich. Und jetzt ist es eben dann immer so weitergegangen, bis dann auch zu dem großen Wettkampf da vor 2 Wochen.
Jetzt machen wir einen ganz großen Sprung. Ja. Ich kürze ab. Du hast es zu Hansi ins Team geschafft. Francesco hat nochmal angerufen, bist bei Hansi geblieben. Ihr habt da damals euer erstes Weltcuprennen auch direkt gewonnen und so weiter. Kürzen wir ein bisschen ab. Wir kommen direkt nach Cortina. Wir sind im Februar dieses Jahr.
Ja.
Ich glaube, irgendwann Anfang Februar hast du in einem Interview noch gesagt, es geht nur um Gold.
Ja.
Also was für ein krasser Sprung.
Ja. Ja, das war so. Da wurde ich gefragt, also mit 37 die ersten Olympischen Spiele und wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur Silber wird, wäre das dann eine Enttäuschung oder wie ist das eigentlich? Und dann musste ich kurz nachdenken und hab so überlegt und gesagt, ja, du, also darüber denke ich eigentlich gar nicht nach. Das Szenario existiert gar nicht in meinem Kopf. Keine Ahnung, ob ich dann enttäuscht wäre oder nicht, aber ich habe nur im Kopf, dass wir gewinnen. Und darauf ist alles ausgerichtet und seit 2 Jahren die Planung und das ganze Umfeld und so weiter, Training natürlich. Und so war es dann halt auch. Und das ist ja das Verrückte dann mit 37 bei den ersten Spielen und dann hast du auch gleich den Anspruch, 2-mal Gold zu gewinnen. Natürlich auf Basis der bisherigen Saison und so auch Favorit bist, auch von außen. Und das ist dann schon heftig gewesen, auch was den Druck angeht, den man sich selber natürlich auch macht, aber auch von außen. Aber ich glaube, mehr den man sich selber macht, weil man denkt, das ist die einmalige Chance vielleicht jetzt, ne? So in der Konstellation eben auch was Großes zu schaffen, eben Francesco zu besiegen, der die letzten 10 Jahre fast alles dominiert hat. Ne? Mit dem, der immer Zweiter wird. Und, ne, und das, weil es gab ja auch viele Stimmen damals, die gesagt haben, wenn du beim Hansi bleibst, dann wirst du eh bloß wieder Zweiter. Und so immer diese, weißt du, diese Leute und das, und denen, man wollte es ja einfach allen zeigen, auch denen, die eben einen belächelt haben, vielleicht erstmal damals angefangen haben mit Bobfahren. Und die am Ende in der Leichtathletik gedacht haben, naja, komm, warum macht der eigentlich immer noch mit? Das ist doch jetzt irgendwie durch das Thema, ne? Und ist ja auch langsam alt und so weiter und bla. Und das war natürlich dann auch eine Motivation. Und
doofes Wort, aber spürst du auf irgendeiner Ebene Genugtuung?
Ja, auf jeden Fall auch, natürlich. Gegenüber natürlich auch all denen, die einen da schon längst abgeschrieben haben. Aber natürlich auch einfach nur Glück und Dankbarkeit dafür, dass man das so machen konnte, dass das jetzt alles so geklappt hat. Weil irgendwo denke ich mir auch, es war einfach eben auch viel Glück. Also natürlich muss man sich Glück auch erarbeiten und im Zweifel in schwierigen Momenten weitermachen. Aber am Ende, dass es so, dass ich Hansi dann irgendwie noch so begegnet bin, dass es bei uns so gut klappt, wir beide schon über 30, dann nochmal zusammenfinden und merken, das ist irgendwie so eine geile Konstellation und man hat Spaß und Erfolg gleichzeitig zusammen und versteht sich blind. Und dann gesund zu bleiben, jetzt auch die ganze Saison über und die letzten 2, 3 Jahre. Ich meine, am Ende also das war ja dann die größte Angst, dass man sich verletzt. Wäre auch wieder ein Klassiker gewesen, wenn du jetzt gefühlt zum ersten Mal sicher auch dabei bist, weil ich war gesetzt in beiden Schlitten. Wenn ich nicht krank oder verletzt bin, dann haben sie gesagt, dann fahre ich, basierend auf den letzten Jahren und meinen Leistungen. Und wäre halt der Klassiker gewesen, wenn du es jetzt, obwohl du irgendwie sicher dabei bist, dann doch wieder nicht zur Olympia schaffst, weil du irgendwie dir noch auf Last Minute irgendwas reinziehst und dann wirst du natürlich auch so sensibel und jedes Ziehen im Körper ist so, was ist das? Passiert da gleich was? Das war schon stressig. Also dann entwickelst du fast so eine Paranoia, so, dass da ja nichts, du machst im Alltag alles doppelt so langsam, weil du gehst nicht 2 Stufen mit einmal nach unten die Treppe, du machst einfach nichts, wo du denkst, da könnte irgendwas passieren. Das ist schon krass gewesen, aber am Ende hat es halt gut geklappt und wir haben auch diesen Druck standgehalten. Ich denke mal vor allen Dingen auch, weil wir eben die Erfahrung mittlerweile hatten, auch aus, also Hansi schon 2-mal bei Olympia. Bei mir hätte man jetzt denken können, okay, das erste Mal dabei und gleich so Favorit, halten da die Nerven durch, ne? Aber dadurch, dass ich halt auch schon in der Leichtathletik, weiß nicht, vor 50.000, 60.000 Leuten gelaufen bin im Stadion und Höhepunkte mitgemacht habe, klar, nicht Olympia, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber so eine WM in der Leichtathletik war schon auch sehr ordentlich und damals war ich auch aufgeregter vor den Rennen als jetzt. So, da war ich viel nervöser, das war viel anstrengender auch für mich. Jetzt ist es eher so eine positive Freude auch, weil es einfach Spaß macht und dieses Adrenalin und ich genieße das eben. Ich weiß, ich habe nicht am ganzen Körper Schmerzen noch 10 Minuten nach dem Rennen wie damals und ich liege dann irgendwo und kann gar nichts mehr machen. Klar tut es auch weh und es ist irgendwie intensiv, aber es ist halt dieses kurze Maximale, was mir immer schon gefallen hat im Wettkampf. Und dadurch versuche ich es einfach noch zu genießen und habe das dann eben auch genossen. Und wir haben gesagt, wir machen alles so wie immer, wie die bisherige Saison auch. Und dann wird das schon gut werden. Und das haben wir dann eben einfach so durchgezogen, Lauf für Lauf. Und dann, ja, ist es zu dem Ergebnis gekommen, wo es jetzt war.
Was für Bilder hast du von dem Ergebnis im Kopf? Sind das die Fernsehbilder, weil du die jetzt schon öfter gesehen hast? Oder ist es wirklich noch dein eigener Blick? Du hast gesagt, wie du ins Ziel fährst, das hast du vorher auch visualisiert. Was sind die Bilder in deinem Kopf noch?
Kurze Werbeunterbrechung für die Paralympics. Ihr wisst es vermutlich, seit dem 6. März laufen die Paralympics und von dort gibt es täglich den Team Deutschland Paralympics Podcast. Direkt aus dem Deutschen Haus in Cortina mit vielen Insights und spannenden Geschichten, tagesaktuell. Hört dort unbedingt rein, ebenfalls präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe, wie dieser Podcast hier auch. Also nicht nur Paralympics schauen, auch hören. Viel Spaß und hier geht es jetzt weiter mit Georg Fleischhauer, Werbung Ende.
Also vom Ziel, ja, teilweise auch selber, aber auch viel natürlich die Fernsehbilder, die man jetzt oft gesehen hat. Viel im Kopf sind aber auch die Momente dazwischen, so die kleinen Momente zwischen den Läufen. Sei es jetzt nach dem ersten Lauf im Zweier, wenn der Bundestrainer René Spies zu dir kommt und sagt, sowas hat er noch nie erlebt bei Olympia. Dann denkst du dir schon, da kommt mir jetzt immer noch so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere. Also dieser Abstand und diese Dominanz schon im ersten Lauf direkt. Und du denkst, okay, weil bis zum ersten Lauf wusste man dann auch nicht so richtig, was haben die anderen vielleicht noch in Reserve gehabt? Wie ist wirklich jeder drauf, wenn er mal alles gibt, ne? Weil im Training wird ja mal das probiert und das getestet und jenes. Und wenn dann alles zusammenkommt, da ist immer halt die Frage, bis zum ersten Lauf, wie, wo steht man wirklich? Und dass es dann so krass war und wir so schnell waren, war natürlich ein unheimlicher Erleichterung. Und dann kommt so der Gedanke, okay, es kann wirklich klappen, so wie wir es uns vorstellen. Oder es kann nicht nur, wenn nichts großartig schief geht, dann funktioniert es auch. Und wir müssen einfach nur so weitermachen. Und dann habe ich schon teilweise angefangen, zwischen den Läufen zu realisieren, was da überhaupt passiert. Und das, weil wir haben ja teilweise echt lange Pausen gehabt, da haben wir es dann hingelegt, da in die Einlaufhalle, haben auch mal die Augen zugemacht, so die Mütze über die Augen. Und dann hat schon der Kopf angefangen und ich dachte mir so, das kann doch gar nicht wahr sein. Oder dann stehst du da im dritten Lauf da oben auf dem Podest, guckst dich so um und denkst so, das ist hier Olympia, ne? Der Wettkampf läuft, wir haben jetzt noch einen Lauf, wir haben fast eine Sekunde Vorsprung. Das ist irgendwie, das war so unwirklich schon, auch in diesen Momenten. Und ich habe das dann versucht schon so zu genießen, weil ich wusste, das musst du genießen. Und du darfst dich gar nicht so stressen, weil du kannst es auch einfach nur genießen, weil es wird gut werden, egal. Ne? So, und das, wenn ich mich daran erinnere, dann kommen gleich wieder so Emotionen hoch, das ist krass. Also das waren Momente, werde ich nie vergessen.
Fast eigentlich das Schlusswort. Ich würde eigentlich gerne mit so schönen Worten das beenden, aber ich habe noch zwei Fragen, die mir noch hier auf dem Herzen liegen. Einmal dein Verhältnis zu Johannes ist viel besprochen.
Ja.
Zu Hansi, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Gibt es jemanden, der dir in den ganzen Besprechungen, die du jetzt auch schon abgelegt hast, irgendwie zu kurz gekommen ist? Trainer, René Spieß hast du gerade erwähnt. Ich glaube, in Potsdam ist Kevin Kuske nah an dir dran. Gibt es da noch was du loswerden möchtest?
Ja, Kevin ist natürlich ein Riesenbestandteil. Also René ist auch ein super Bundestrainer, finde ich. Der ist da sehr objektiv und ich weiß nicht, ich könnte mir keinen besseren Bundestrainer vorstellen. Der macht das ja auch schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich und das funktioniert einfach total gut. Und natürlich auch, weil wir mittlerweile die Erfahrung haben und er uns viel machen lässt oder machen lassen kann und wir dann auch freie Hand haben oder halt die Piloten und das dann funktioniert, weil er weiß, es funktioniert. Ich glaube, der hat auch viel Stress gehabt, obwohl es ja eigentlich schon vorhersehbar war, dass es relativ erfolgreich wird, aber sicherlich eine schwierige Zeit. Und Kevin ist halt damals, als es darum ging, Francesco, Hansi, mit wem sehe ich mehr Chancen, mein Ziel zu erreichen, eben nämlich zweimal Gold zu gewinnen jetzt. Wir haben so lange zusammen drüber gesprochen und eben auch zusammen diese Entscheidung, diesen Prozess, klar, ich musste die am Ende die Entscheidung treffen und konnte sie auch treffen, aber wir haben diesen Prozess halt zusammen so geführt und ewige Gespräche geführt, alles hin und her gedreht, überlegt, was passiert, wenn und was ist vielleicht auch die bessere Story, ne? Und das war da, wenn man davon ausgeht, okay, egal wo du hingehst, du gewinnst zweimal, ne, dann haben wir halt gesagt, okay, mit Hansi ist die bessere Story, weil er ist der ewige Zweite gewesen und wenn man mit ihm gewinnt, dann hat man halt ein bisschen anderes Level, einen anderen Stellenwert, ne? Und weil er sagt ja selber, er hätte dann aufgehört, wenn ich gewechselt wäre, ne? Und also da waren so viele kleine Faktoren und Kevin ist halt irgendwie dann auch, er hat ja dann auch Hansi mit in unsere Trainingsgruppe genommen, ihn mit betreut aus der Ferne, ihm Trainingspläne geschickt, das auch mit. Also das war ja so eine Voraussetzung, dass das alles ein bisschen professioneller läuft, auch mit dem Training und er ist irgendwie der Architekt von dem Ganzen gewesen, von dem Konstrukt. Und genauso werden wir uns jetzt eben überlegen, wie es weitergeht und mit wem wir da für die nächsten Jahre und ja, vielleicht sind es auch 4 Jahre, wenn alles funktioniert, wenn ich gesund bin, fit bin, mit wem man dann vielleicht nochmal alles wiederholt.
Da ist der perfekte Übergang, darauf wollte ich hinaus. Du machst weiter, das hast du schon gesagt, vielleicht sogar 4 Jahre, haben wir jetzt auch gehört. Jetzt habe ich in der FAZ gelesen, LA 2028, das sind Sommerspiele, möchtest du auch nicht ausschließen.
Ach so, jetzt habe ich irgendwo.
Ohne dass du eine Sportart nennst, war das ernst gemeint oder hol uns mal ab?
Ach, das war so eine kleine Seitenüberlegung, aber mal schauen. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Aber vielleicht probiert man da noch mal was.
Aber Leichtathletik wäre schon ein Thema.
Leichtathletik hätte ich mir eh noch mal vorstellen können. Einfach mal auch so noch mal. Ich hätte ja gerne letztes Jahr die deutschen Meisterschaften, wäre ich gern mitgelaufen, weil das war in Dresden. in meinem Stadion, wo ich groß geworden bin, wo ich jahrelang trainiert habe, wo ich angefangen habe, mehr oder weniger auch. Und dann, als es neu gebaut wurde, dann dachte ich, ich muss da nochmal laufen, irgendwie auf der Bahn stehen. Und bei deutschen Meisterschaften wäre es halt perfekt gewesen. Und ich bin mir auch sicher, wenn ich ein bisschen trainiere, dann kann ich mich da qualifizieren. Und dann am Ende holt man vielleicht sogar fast eine Medaille oder so wieder als Bobathlet. Wäre schon lustig. Aber das war natürlich die olympische Saison, da ging es nicht. Da hat man sich sowas nicht erlaubt. Jetzt diese Saison ist das vielleicht was anderes. Mal gucken. Vielleicht macht man wieder mal irgendwie sowas.
Ja. Einen kleinen Ausflug. Super. Wir verfolgen das auf jeden Fall. Georg, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Worte. Hat viel Spaß gemacht. Danke dir.
Freut mich sehr. Hat mir auch Spaß gemacht.
Das war sie, die zweite Post-Olympia-Episode. In der ersten war Philipp Horn zu Gast. Da auch gerne nochmal reinhören. Hier jetzt mit Georg Fleischauer. Schreibt uns gerne mal, ob sie euch gefallen haben, die beiden ersten Episoden, oder falls nicht, ja, was ihr vermisst habt. Vielen Dank nochmal an Philipp und Georg für die offenen Worte. Vielen Dank an die Sparkassenfinanzgruppe für das Presenting vom Team Deutschland Podcast. Wir machen jetzt noch so eine Folge. Wir sind gespannt, wer zu Gast ist. Und dann schauen wir auch schon irgendwann voraus Richtung LA. Produziert wird der Team Deutschland Podcast von Team Lee Studios. Das war's für heute. Ciao, Ragazzi.